Guten Morgen. Es ist ein unbeschreibliches Vorrecht, mit euch zusammen zu sein. Und ich bin so dankbar für die vielen erbaulichen, guten Gespräche, die ich haben durfte mit so vielen von euch. Es ist schade, dass es nicht gereicht hat, mit allen Einzelgespräche zu haben, zu hören, wie Gott wirkt in eurem Leben und was er tut in eurem Dienst. Und mein Gebet ist, dass diese Stunden, diese Begegnung, die wir miteinander haben durften, diese Tage, reichen zum Segen, zur Erbauung. Und wenn es so ist, es ist pur und rein die Gnade Gottes, nichts anderes. Es ist nicht unser Verdienst, nicht mein Verdienst. Ein paar Mal hat man etwas gesagt über meine Sprache. Ich mit 19 kam ich nach Deutschland völlig ohne Deutschkenntnisse und ich frage mich selber, ich höre viele Deutsche, die auswandern nach USA und nach ein oder zwei Jahren ist ihr Deutsch gefärbt vom Englischen und ich höre auch manche, die hierher kommen und warum es aus dem Schrank geholt werden kann und benutzt werden kann nach einem Jahr der Dormanz, ist mir interessant. Ich frage mich, warum. Und habe keine Erklärung dafür, als nur, es ist der Herr. Ich kann absolut nichts auf mein Konto nehmen dafür. Das ist etwas, was der Herr getan hat. Er gab uns allen unterschiedlichen Gaben. Und wir dürfen und müssen diese Gaben einsetzen für ihn. Ich habe in meinem Dienst genügend Fehler getan, um vielmals Dinge zu ruinieren. Und die Tatsache, dass der Herr so gnädig war und ist und uns aus diesen Fehlern wiederholt, herausholt und er uns dabei lernen lässt und wir diese Dinge, diese Lektionen dann anderen weitergeben dürfen, ist auch wieder große Gnade. Ich will heute Morgen in dieser ersten Stunde etwas sprechen über die Anleitung von Leitenden und über ein Prinzip, eine Praxis, eine Sichtweise, die ich gelernt habe vor Jahren, die mich auch, es ist nochmals ein Wendepunkt in meinem Leben, die mich auch schwer prägt bis zu dieser Stunde und ich hoffe, es wirksam oder hilfreich sein wird für alle. Wenn wir junge angehende Leitende haben, Frauen für die Frauenarbeit, Männer für die verschiedenen Leitungsaufgaben der Gemeinde, ist es wichtig, dass wir darauf aus sind, die Glaubwürdigkeit von der Person durchzuchecken, an dieser Sache zu arbeiten. Und gestern Abend in dem Beispiel mit Eberhard. Wir haben in diesem kurzen Gespräch gestern Abend versucht, auch klarzustellen, mir war es deutlich, er ist jung gewesen. Ich habe eigentlich, muss ich zugeben, vergessen, wie jung er wirklich war, als er begonnen hat in der Gemeinde. Unter 25 und es geht um die Darstellung einer geistlichen, glaubwürdigen Reife. Reife im Wort, Reife im Herrn. Und man kann das, soll das auch tun, örtlich. Nun gibt es ein Prinzip der Leiterschaft. Ich habe es von Charles Swindoll gelernt in einem kleinen Buch, Büchlein. Es ist kein Buch, sondern ein Büchlein. Der Titel heißt Leadership, Leiterschaft. Wir bekamen es als Geschenk für eine Spende, die wir gegeben hatten. Ich wusste gar nicht, dass solche Geschenke gegeben wurden. Kommen einmal wieder zurück in die Staaten. Oh, hier ist euer Geschenk. Wir wussten gar nicht, dass wir sowas bekommen würden. Und ich las es und habe es zu gut Deutsch verschlungen. Es war eine kurze, aber einprägende Lektion und es war vor allem seine Definition von Leiterschaft. Er sagt am Anfang, ich definiere Leiterschaft mit einem Wort. Es ist das Wort Einfluss. Und dann sagt er ein paar Sätze später, erlaube mir ein zweites Wort dazu zu tun. Inspirierender Einfluss. Inspirierender Einfluss. Diese zwei Wörter umfassen das, was geschehen soll, wenn ein Leiter irgendwo ist. Ich stelle mir die Frage oft im Herzen, wenn es um eine Situation geht und ich eventuell die Leitung habe oder man bittet mich etwas, die Leitung zu übernehmen, wie würde es aussehen, wenn ich hier Einfluss ausübe, inspirierender Einfluss? Wie könnte das in mir aussehen? Was könnte ich hier tun, um zu inspirieren, um andere zu motivieren, um andere anzuspornen? Oft denkt, die Welt denkt so. Mein Onkel, der nicht gläubig war, als ich dann an die Leitung von unserem europäischen Team kam, hat er gesagt, wie fühlt es sich, oben zu sein? Und mein Bild von der Leitung ist völlig anders. Es ist nicht ein Pyramid, wo man oben sitzt und auf andere runterschaut, sondern umgekehrt ein Pyramid mit der Spitze nach unten. Und der Leiter steht unten und trägt und versorgt viele Leute. Wir sind solche, die versuchen, andere anzuspornen, zu glauben und guten Werken, Hebräer 10. Und diese Definition prägt mich sehr. Und dann durch das Lesen von einem Buch, das von der KFG, von Wilfried, übersetzt wurde. Ich habe das erwähnt vor Jahren, verkauf ein Hemd und kauf dir das Buch. Es ist so wichtig. Die verlorene Kunst der Leiter, die verlorene Kunst des Jüngermachens, habe ich es richtig übersetzt. The Lost Art of Discipleship von Leroy Ames. Leroy Ames kam aus den Navigatoren nach Deutschland, als wir hier gedient haben, zu einer der Konferenzen für englisch sprechende Diener am Wort im deutschsprachigen Raum, Intermissions Conference. Und ich hörte ihn und hörte seine Vorträge, aber ich bekenne, es ging zum einen Ohr rein und zum anderen raus, weil ich überhaupt nicht erkannt habe, die Tragweite und Wichtigkeit von dem, was er sagte. Später, nachdem ich versagt hatte, Jünger zu machen und Leiter auszubilden, bekam ich dieses Buch in die Hand und las es und wiederum verschlungen. Es gibt eine Illustration in dem Buch, die eigentlich, mein Name fehlt drin, aber es ist von mir. Nicht wirklich. Aber die Illustration ist so passend zu meiner Situation, es könnte von mir sein, mein Name könnte dort stehen. Es war ein älterer Mann, der von seinem Dienst in einem Missionsland zurückging. Es steht nicht da, welches Land. Er war da 30 Jahre und hat eine kleine Gruppe von Leuten zusammengebracht, die seine Predigten gehört hatten, Sonntag für Sonntag, vielleicht 20 oder 25 Leute. Und er war einige Jahre da, am Anfang seines Dienstes, und ein jüngerer Missionar kam und er machte alles verkehrt. Nach der Sichtweise von diesem älteren Missionar. Der Jüngere, der kam, der begab sich in Jüngerschaft. Und er hat keine Sonntagsveranstaltungen gemacht, er hat nicht die Leute eingeladen, hier zu sein, sondern er handelte eigentlich multiplikativ nach der Art von den Navigatoren. Die Navigatoren haben ihre Arbeit gegründet, um amerikanische Matrosen, Seeleute, auch in der Marine, dort auf den Schiffen, sie zur Multiplikation zu bringen. Sie kamen zum Glauben, sie haben dann diese Arbeitshefte und sie führten sie ein in die Tiefe und 6 Monate Seedienst, sie kamen zurück und sie sind mächtig angereift. Und diese Leute kamen zurück in die Gemeinden und fragten, wo ist dann die Jüngerschaft? Und die Jüngerschaft war überhaupt nicht besprochen in amerikanischen Gemeinden Anfang der 50er Jahre. Erst als wir auszogen nach Europa Ende 69, 70, begann man das Wort zu hören in Gemeindekreisen. Aber nicht intensiv. Und meine Umstellung kam 1980, wir waren 11 Jahre in Deutschland, wo ich begann mit Jüngerschaft und las dieses Buch von Leroy Ames und so weiter. Und Leroy Ames beschreibt dann diese zwei Missionare. Der Leroy Ames sitzt dem älteren Missionaren gegenüber am Ende seines Dienstes. Er ist dabei, zurückzufahren in seine Heimat, in sein Heimatland. Und kopfhängend berichtet er, ja, ich war 25 oder 30 Jahre hier und ich habe fast gar nichts übrig von meinem Dienst. Es gibt ein Häuflein von Menschen, die mir zugehört haben, während ich gepredigt hatte, aber niemand ist bereit, selbst die Predigt zu machen. Sie waren passive Zuhörer, was die meisten Leute sind in den meisten Gottesdiensten. Passive Zuhörer. Die Gemeinde Jesu weltweit durch die Art, wie wir Gemeinde machen, ist zu Passivismus erzogen. Und das ist ein Hauptproblem. Die Gemeindemitglieder oder die Gemeindeglieder entdecken nicht ihre Gaben, sondern die Geistesgaben aller Glieder. Luther entdeckte das allgemeine Priestertum aller Gläubigen. Und wenn ich frage, was die Bedeutung von dem allgemeinen Priestertum aller Gläubigen bedeutet, die meiste oder schnellste Antwort kommt, wir haben direkten Zugang zu Gott. Wir müssen nicht über einen Priester gehen. Das ist die Hälfte. Das ist eine gute Hälfte. Aber die andere Hälfte ist, wir haben direkten Zugang zum Dienst. Die Priester dienten dem Volk. Sie vor Gott dienten sie dem Volk. Und so haben alle Christen Zugang zum Dienst, aber die meisten Gemeinden werden geleitet. Ich sage meist mehr als 50%. Sie werden geleitet und geführt, und ich beobachte das in den Vereinigten Staaten. Da ist ein Team von, sagen wir mal, 50 Leute. 50 bis 70, vielleicht 100 Leute können, Entschuldigung, wenn ich das Wort benutze, können die Schau abziehen für 2000 Leute. Und 1800 Leute haben nichts zu tun, als zuzugucken. Ein Pastor sagte einmal in meinem Beisein, er berichtete, wie er einer Frau gesagt hat, deine Aufgabe als Mitglied ist, zuzuhören, dich zu unterordnen, den Ältesten und zu spenden. Und ich bin fast krank geworden, als ich das hörte. Was? Nein, das allgemeine Priestertum aller Gläubigen bedeutet, alle von uns haben Gaben, alle von uns haben Aufgaben und dürfen teilnehmen. Dieser ältere Missionar sagte, ich sehe zum Schluss meines Dienstes, ich habe alles verkehrt gemacht. Und ich beschuldigte diesen jungen Missionaren. Ich habe es ihm öfters gesagt, du machst es verkehrt. Und wenn ich zurückblicke und sehe, wie er Jünger gemacht hat, sie angeleitet hat. Dort in der Universität ist ein Christ, den er zum Glauben geführt hat, und er leitet eine Gruppe mit 40 oder 50 Studenten. Und hier drüben ist noch einer, den er zum Glauben geführt hat. Er kann durchgehen durch die ganze Gruppe und sie sind überall zerstreut im Land und sie alle sind dabei, Jünger zu machen. Alle! Sie sind befähigt worden, angeleitet worden und befähigt worden, Jünger zu machen. Und dieser ältere Missionar war sehr geknickt. Früher, in dem gleichen Kapitel, spricht Leroy Ames von dieser Illustration. Er spricht mit einem Missionaren und er fragte ihn, was ist das Schönste im Dienst? Und der Missionar sagte, oh, es ist ja klar, jemanden zu Jesus Christus zu führen. Und Ames entgegnete, ja, das ist schön, könnte es aber sein, dass es noch was Schöneres geben könnte. Und er überlegte sich lang und kam nicht drauf. Und Ames sagte, könnte es schöner sein, wenn der, den du zu Jesus geführt hast, selber jemand zu Jesus führt und anleitet, der auch selber andere zu Jesus führt und anleitet. Zu sehen, dass das Kind, das zum Glauben kam durch dich, doch heranwächst und auch andere zu Jüngern macht. Und ich muss bekennen, meine größte Freude ist nicht die Dienste, die ich selber tue. Meine größte Freude ist zu sehen, dass die ich anleiten durfte, Viele davon machen es weit besser, als ich es kann. Preis den Herrn. Es ist wichtig, dass wir die Freude haben, dass die Kinder heranwachsen und dasselbe tun. Wir haben drei Söhne und diese Tochter und die leiblichen Kinder, zu sehen, wie sie es mit Jesus machen. Habe ich diese Tage mehrmals betont. Aber auch die geistlichen Kinder, die ich anleiten durfte. Und immer wieder neu einen Stups zu geben, sie rufen an, sie melden sich unverhofft, unerwartet, Samstagabends um 10 oder Dienstagnachmittags um 4 läutet mein Telefon, hallo Roger. Und dann ist ein Gespräch, sie sind woanders im Land und ein kurzes Gespräch, ich stecke irgendwo hängen, hänge in einem Problem, ich blieb hängen hier, kannst du mir einen Rat geben? Und es ist immer wieder die Möglichkeit, weiter anzustupsen, dass sie reproduktiv sind in ihrem Dienst. Nun, ich unterrichte die Gebetsklasse und ich sage zum Anfang vom Semester, es ist mein Ziel in diesem Semester, euch zu ruinieren. Und sie gucken mich alle an und denken, zu ruinieren. Nun, die meisten von diesen Studenten sind ledig. Und ich sag dann, ich erkläre, nachdem sie mit Stirnrunzeln mich angucken, was ich wohl dabei meine. Ich sage, mein Ziel ist, euch zu ruinieren, sodass ihr niemals im Leben in eine romantische Beziehung geht mit einer Person, die nicht betet. Ich möchte euch absolut ruinieren für eine gebetslose Beziehung. Dass du nicht auf die Idee kämst, einen Mann oder eine Frau zu heiraten, der nicht Beter ist, Jesu Namen anruft. Ich unterrichte einen Kurs drüben, Prinzipien der Gemeindegründung, New Testament Church Planting Principles, und am Anfang von dem Kurs sage ich, es ist auch mein Ziel in diesem Kurs, euch zu ruinieren. Es ist mein Ziel in diesem Kurs, euch zu ruinieren für Zuschauerchristentum, dass ihr nie zufrieden sein werdet mit Zuschauerchristentum. Dieser Kurs soll dazu da sein, dass in dem Herzen dieses Gedankengut der Reproduktion so groß wird, dass ihr nie wieder zufrieden sein werdet, bis ihr da seid, wo Reproduktion geschehen kann. Und immer wieder kommen Anrufe und Briefe von solchen, die sagen, endlich, Roger, fand ich eine Gemeinde, wo Reproduktion praktiziert wird. Ausschau zu halten danach. Hier möchte ich Klammer auf Klammer zumachen. Es ist leicht, unperfekte Gemeinden zu hassen. In den USA sieht man von der Emergent Church Richtung sehr viel Abneigung, sogar fast Hass geäußert gegen die herkömmliche Gemeinde, auch gegen passive Gemeinden. Und da ist oft eine Arroganz da. Wir machen es richtig. Nun, wenn man behauptet, wir machen es richtig, auch das ist Arroganz. Und ich möchte, dass wir diesen Satz nicht vergessen. Wir dürfen nie hassen, was Jesus liebt. Und Jesus liebt jede einzige örtliche Gemeinde, die ihm gehört. Er liebt sie alle. Auch die Imperfekten, die Unvollständigen, die Unvollkommenen. Er liebt jede Ehe. Und wie viele Ehen sind perfekt? Kärglich wenig. Aber er liebt sie alle. Und wir dürfen nie hassen, was Jesus liebt. Deswegen, wenn es eine unvollständige Gemeinde gibt, ich sage es auch den Bibelschülern, werde nicht so arrogant. Jetzt weiß ich um geistliche Reproduktion und ich gehe nach Hause und ich lese ihnen die Leviten. Nein, absolut nicht. Sondern in Demut beginne zu lernen, Jünger zu machen, wo du bist in der Gemeinde. Anstatt zu kommen von oben herab und herunterzuschauen in Arroganz auf andere. Denn das ist nicht inspirierender Einfluss. Inspirierender Einfluss bedeutet, wir sind bereit, andere zu begleiten. Ich möchte an dieser Stelle uns hinlenken auf eine Bibelstelle in Apostelgeschichte, in dem Lieblingsabschnitt, übrigens auf dem CD, ist ein Dokument. Apostelgeschichte 20, 17 bis 38 ist die letzte Rede von Paulus an die Gemeindeältesten in Ephesus. Es ist die bedeutendste neutestamentliche Rede über Leiterschaft von allen Stellen. Man könnte einige dieser Prinzipien zusammenlesen aus verschiedenen Stellen von Paulus an anderem Platz. Aber hier geballt, ich habe 22 Prinzipien der Leiterschaft entdeckt und sie sind auf dem CD, auf einer Liste. Gestern Abend durfte ich weiter dienen. Es waren 4 Vorträge hier und gestern Abend ein Vortrag von 3 Stunden. Nachher. Und in der Vorbereitung dafür dachte ich, vielleicht gehen wir durch Apostelgeschichte 20. Das machten wir nicht. Wir waren in 1. Timotheus 6. Aber ich habe vorbereitet dieses Blatt für Apostelgeschichte 20 und da dachte ich, das gebe ich euch allen. Das ist eine große Arbeit wert. Die Auflage von den Studenten in dieser Klasse, in meiner Klasse Theologie von Mission ist, diesen Abschnitt durchzukämmen und Prinzipien des Dienstes zu entdecken. Und ich sage, es müssen mindestens 15 sein. Ich habe es inzwischen 22 entdeckt und manche kommen auf 5 oder 6 und ich denke, wo sind eure Augen? Da fallen sie einem förmlich entgegen. Ich möchte uns Prinzipien zeigen aus Vers 31. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Denkt daran, er erinnert an sein Vorbild. Unser Dienst muss vorbildhaft sein. Denkt daran, erinnert ihr euch daran? Und er sagt es auch in Vers 18, ihr wisst, wie kann er das sagen? Vers 34, ihr wisst ja selbst, dass diese Hände für meine Bedürfnisse gesorgt haben. Paulus lebte vorbildlich und deswegen konnte er sagen, denkt daran, erinnert ihr euch daran an mein Vorbild. Ich habe es euch vorgelebt. Das ist geistliche Leiterschaft. Vorleben, nicht die Schafe treiben, das haben wir in dem Gespräch über die Bilder gesagt, nicht die Schafe treiben, sondern mit Vorbild vorangehen, Vorbilder der Herde. Denkt daran, wacht in dem Dienst, das heißt, in dem Dienst, den wir tun in der Gemeinde, haben wir wachsame Augen zu sein. Niemals Däumchen drehen, sondern immer wachsam sein. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht schlafen dürfen. Wir gehen gerne schlafen und es ist gut, dass wir wissen, er kann die Gemeinde verwalten viel besser als wir während der 8 oder 9 Stunden unseres Schlafs oder 6 oder wie auch immer. Am Anfang meines Dienstes habe ich das kaum gemerkt und habe sehr gegrübelt in der Nacht und durfte lernen, er ist souverän, er ist total fähig und ich kann schlafen gehen. Und im hohen Alter jetzt lege ich mich schlafen, selbst wenn die Gemeindeprobleme weit über den Kopf wachsen. Ich sage, okay Herr, aber trotzdem, du bist Herr, es ist deine Gemeinde, ich gehe schlafen. Wacht, aber nicht 24 Stunden, wacht, wachsam sein in unserem Dienst. Dann war Paulus intensiv in seinem Dienst, Tag und Nacht. Das heißt, tagsüber und auch abends bei den Leuten. Gestern Abend habe ich gefragt, wie lange sollen wir gehen? Wir fingen um 7:30 an. Sie kamen um 7:30 an und ich habe gesagt, wie lange soll es gehen? Sie sagt, ja, solange du willst. Und dann, als wir eine kurze Pause gemacht haben von ein paar Minuten, kamen wir wieder zurück und ich sagte, ja, wann sollen wir aufhören? Ja, jemand sagte, wenn jemand aus dem Fenster fällt. Und da haben wir festgestellt, das Fenster war nicht sehr hoch und niemand würde dabei sterben. Ich fragte, ob da irgendjemand da wäre mit der Gabe der Heilung, sodass, wenn er stirbt, er wieder auferweckt werden könnte. Aber das war nicht der Fall. Wir blieben nicht bis Mitternacht. Paulus aber diente intensiv. Ist ein Unterschied, weil wir nicht wissen hier, wir sehen, er hatte keine Frau. Es ist anders, wenn man verheiratet ist. Und wir dürfen hier in unserer Intensität unsere Familie nicht vernachlässigen. Wir sind erstmals mit unserer Frau verheiratet und dann haben wir uns zu kümmern um die Frau Jesu. In der Reihenfolge. Wir bekamen die Frau zuerst. Es gibt viele, die meinen, aha, die Familie kommt hinten dran. Ich stehe für Jesus da und für seine Sache. Und es ist ganz umgekehrt. Wir lasen gestern, er muss seinem eigenen Haus wohl vorstehen. Wer sein eigenes Haus nicht vorzustehen weiß, wie ist er qualifiziert, in der Gemeinde Jesu Leitung zu übernehmen? Er leitet im kleineren Format die kleine Gemeinde der Familie. Und aufgrund seiner Leitung dort ist er qualifiziert, die größere Gemeinde Jesu zu leiten. Das heißt, der Diener darf nie sagen, okay, intensiv Tag und Nacht und dabei vernachlässige ich die Familie. Sein Dienst war 3 Jahre lang. Ein Dienst der Treue, ein weiteres Dienstprinzip, ein Dienst der Treue. Ein Dienst des Mitleidens. Er war, wie die Sprache sich wandelt, nach unserem Umzug in diesen Jahren, die englischen Wörter, die verdeutscht werden, ich finde das interessant. Man gebraucht das englische Wort involviert. Und ich denke, das deutsche Wort ist auch gut. Total engagiert im Leben von anderen. Tag und Nacht mit Tränen. Worüber weinte Paulus? Mit den Nöten der Leute, dass sie in Sünde gefallen waren. Er weinte mit den Weinenden. Tag und Nacht mit Tränen. Und durch die Tränen haben die Empfänger erfahren die Tiefe seiner Liebe. Tag und Nacht jeden Einzelnen. Das heißt, sein Dienst war persönlich. Es war nicht für die Masse, sondern er kümmerte sich um die Einzelnen. Ich habe einmal in Frankreich eine Schulung gemacht, es waren einige Studenten da und am Anfang des Tages merkte ich hier hinten links eine mit gefallenem Gesicht. Ich fing an, innerlich für sie zu beten. Ich dachte, vielleicht gibt der Herr die Möglichkeit, irgendwann im Laufe des Tages das ihr mitzuteilen, dass ich das sah. Und war keine Möglichkeit. Dann sagte ich, ich gehe ins Bett. Es war 22 Uhr und ich bin durch eine Tür gelaufen und wer kommt mir entgegen? Dieses Mädel, wir treffen uns im Türrahmen. Du, ich habe heute Morgen gemerkt, an deinen Augen, an deinem Gesicht, es schien mir, als ob du mit etwas kämpfst. Ich habe am Tag für dich gebetet. Und sie löste sich in Tränen auf der Stelle. Und ein paar von uns sprachen mit ihr bis 2:30 morgens. Große innere Kämpfe. Tag und Nacht mit Tränen. Zu sehen, dass andere kämpfen. Mitzuspüren, zu sehen und mitzugehen. Wenn sie weinen, wir weinen mit. Und sie merken, durch unsere emotionale Beteiligung an ihren Emotionen, an ihrem Leiden, sie merken, wie sehr wir sie lieben. Und da sagt er, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Sein Dienst war oft konfrontativ. Ich lernte in Deutschland zu konfrontieren. Ich lernte sehr, sehr viel in den Jahren. Und ich bin total gestempelt und geprägt von dieser Zeit. Ich werde oft an unsere Schule gebeten, die Konfrontation zu machen. Denn ich bin bekannt dafür, bereit zu sein, eine Sache beim Namen zu nennen. Das lernte ich von euch. Und wir dürfen von Paulus das lernen. Ich hoffe, dass ich inzwischen vielleicht manchen etwas härteren Geschwistern geholfen habe und beibringen konnte, die Konfrontation nicht so hart zu tun. Konfrontativ ja, aber je heftiger die Worte, je schwerer die Aussage, umso sanfter versuche ich zu reden. Ich versuche bei der Konfrontation, wenn es eine schwere Konfrontation ist, auch langsamer und leiser zu reden. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mich zu bewegen, wenn ich nicht auf einem Stuhl sitze, ganz bewusst trete ich vielleicht einen halben Schritt oder einen Schritt zurück. Denn ich rede sehr konfrontativ und ich möchte nicht, dass Sie denken, ich komme und schlage Sie, sondern ich trete zurück, rede langsamer, rede leiser. Denn die Worte an sich sind eventuell Schlaghammer für sich selber. Ich muss sie gar nicht laut sprechen. Paulus redete konfrontativ und da liefen ihm die Tränen dabei. Einer sagte zu mir in Stuttgart: Roger, ich habe die Schnauze voll. Ich habe es versucht mit Jesus. Ich habe die Schnauze voll. Ich gehe weg von Jesus und weg von dem Glauben. Und sie drehte sich um. Ich war auf dieser Seite von meinem Schreibtisch. Sie ist reingekommen in mein Büro und kehrte um und ging weg. Und ich konnte mir nicht helfen. Ich fing an zu schluchzen, zu weinen. Sie blieb stehen in der Tür. Und nach wenigen Minuten, ich habe nicht aufgehört zu weinen, sie kam zurück auf die andere Seite von meinem Schreibtisch und sie sagte: Ich habe nicht gewusst, dass ich dir so viel bedeute. Ich habe gesagt, du bedeutest Jesus viel. Es geht um dein ewiges Leben, um deine Zukunft. Du kannst dein Leben, den Wandel, alles, was du mit Jesus erlebt hast, du kannst es einfach nicht wegschmeißen. Ich appelliere an dich, tue das nicht. Ich bin so dankbar, sie ist verheiratet mit einem Mann Gottes und hat eine wunderbare geistliche Familie in dem Herrn erzogen. Wir sind eng befreundet miteinander. Ich bin so dankbar dafür, dass der Herr ihr Leben gerettet hat, von diesem Gedanken, ich gehe weg von Jesus. Ich habe die Tränen nicht produziert, sie kamen. Oft bin ich in einer Verkündigung, das ist hier passiert, und dann kommen plötzlich diese Gedanken, oh, ich will sie fast verkneifen, ich möchte nicht, aber sie kommen, ich kann es nicht bremsen. Diese Empfindungen kommen. Paulus war total engagiert darin, andere anzuleiten zu Jesus. Von ihm lernte ich ein Leitungsprinzip, auch das war Jahr 85. Und jeder, der mich kennt, hat das zu spüren bekommen. Denn ich lebe so, ich bin so geprägt, gestempelt von diesem, dass ich mich nie zurückändern will zu dem, was vorher war. Und ich möchte uns in diesen kommenden Minuten in dieses Leitungsprinzip hineinleiten. Römerbrief, Kapitel 15. Römerbrief, Kapitel 15. Es war meine normale Bibellese. Ich lese an diesem Tag und komme auf Vers 14. Lesen wir ab Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch, Römer, mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich selbst aber, meine Brüder, habe die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Ich gewann diese Bibelstelle lieb durch das Buch Befreiende Seelsorge von Jay Adams. Der leitet eigentlich seine ganze neutätische Seelsorgepraxis ab von diesem Vers. Und er sagt, ihr seid alle erfüllt und fähig, einander zu ermahnen. Das Wort ermahnen ist Neutetos und das neutetische Nuthetic Counseling ist abgeleitet von diesem griechischen Wort ermahnen. Jeder Christ ist bewohnt vom Heiligen Geist. 1973 las ich das Buch, gewann diesen Vers, dieses Prinzip lieb. Ich dankte dem Herrn dafür. Es ist 1985. 12 Jahre später lese ich den gleichen Vers. Und die Unendlichkeit, die Endlosigkeit von diesem herrlichen Buch ist noch einmal an dem Tag zutage gekommen in meinem Leben. Ich überlege, ich selbst, Entschuldigung, wenn ich hier ein bisschen Griechisch beibringe, die griechische Sprache gebraucht das Wort nicht unbedingt. Ich, im Deutschen müssen wir davor setzen, im Griechischen wurde es verstanden. Und in diesem Zusammenhang gebraucht Paulus das Wort ich dazu, und das ist ich selbst. Das ist, als ob er einen Hammer nimmt und auf die Kanzel schlägt und sagt, das ist Betonung, ich selbst, ich selber. Er macht es mit Betonung, einfach um zu betonen, wie sehr er das sagen will. Meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst, und noch einmal macht er das, ich habe diese feste Überzeugung von euch Römern, dass ihr voll Gütigkeit seid, voller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen, voll und fähig. Und ich sitze da in meiner stillen Zeit und überlege, wie hätte sich das gefühlt als Römer, von Paulus diese Aussage zu lesen? Ich habe die Überzeugung davon, ihr seid voll und fähig. Paulus hält das von uns, das fühlt sich ziemlich gut, denke ich mir. Nun, überlegen wir, was er sagt. Ihr seid voll Gütigkeit. Von woher haben Sie diese Gütigkeit? Ja, von Gott, natürlich. Ihr seid erfüllt mit Erkenntnis. Von woher haben Sie die Erkenntnis? Ja, von Gott, natürlich. Und Sie sind fähig, geistlich einander zu ermahnen. Woher haben Sie diese geistliche Fähigkeit? Ja, von Gott. Mit meinen Worten, Paulus schaut die Römer an und sagt, Gott ist am Werk in euch. Welch eine Sicht. Was für ein Gedankengang, das kochte in mir. Also 10 Minuten lang sitze ich hier und denke schon. Und ich werde ganz erfüllt mit Freude und denke, wow, was für eine Auswirkung muss das gehabt haben auf die Römer. Nun, die Bibel ist ein altes Buch. Und wer denkt, dass er was Neues in diesem alten Buch entdeckt hat, der soll aufpassen. Denn es gibt ja Tausende von Christen, Milliarden von Christen, die dieses Buch gelesen haben und durchgekämmt haben. Und wenn wir mit einer ganz neuen Idee kommen, muss es sehr, 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 sehr langsam durchdacht werden. Und da dachte ich, aber wenn er es hier gesagt hat, könnte es sein, dass er es woanders gesagt hat. Und in den nächsten 48 Stunden las ich alle anderen Bücher des Neuen Testaments durch. Alle. Und ich suchte, ob Paulus das nicht irgendwo anders gesagt hatte und eventuell die anderen Briefe des Neuen Testaments das hätten. Und tatsächlich, in jedem Buch, Dinge, die ich bis dahin total überlesen hatte. Eins kennen wir alle auswendig. Ich bin fest davon überzeugt, dass der, der das gute Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi. Das ist ein klassisches Beispiel von dem Denken Pauli an über die Philipper. Gott hat ein Werk in euch angefangen und er hat es nicht nur angefangen, er wird es vollenden. Ich sitze in einem Gespräch eines Tages mit einem Dozenten und er klagt und jammert über die Studenten. Diese Studenten, sie sind unvollständig, so unvollständig. Er jammert. Und ich sage, ja, aber Gott wirkt in ihnen. Ah, ich sehe kein Anzeichen davon. Pff, wow. Ein Dozent zu sein. Und so zu denken über die Studenten, das ist natürlich hell motivierend, nicht wahr? Und sie spüren das natürlich, wenn man von oben herab kommt. Aus euch wird nichts. Das hat er einmal gesagt, aus denen wird nichts. Ich sagte, du liegst total falsch, mein lieber Bruder. Nun, Paulus Paulus hat das nicht nur hier gesagt. Ich möchte uns leiten zu einigen anderen Stellen. 2. Korinther 7 ist eine Lieblingsstelle von mir diesbezüglich. Es ist überall, aber hier in 2. Korinther 7, dass ich 2. Korinther aufschlage und nicht 1. Entschuldigung. Korinther 7, Vers 3, Vers 2, gebt uns Raum in euren Herzen. Wir haben niemand Unrecht getan, niemand geschädigt, niemand übervorteilt. Ich erwähne das nicht, um zu verurteilen, denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid. Was sagt er damit? Wir haben euch lieb. Wir haben euch ins Herz geschlossen, sodass wir mit euch sterben und mit euch leben. Eine totale Identifikation mit den Korinthern. Ich bin sehr freimütig euch gegenüber. Und hier kommt ein Knaller. Ich rühme viel von euch. Was? Ich rühme viel von euch. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Geschwister, das ist Korinth. Der erste Brief, Katalog von Gemeindeproblemen. Und hier im 2. Brief sagt er, wo ich hinkomme, rede ich positiv über euch hinten herum. Das ist ein langer Satz. Negativ hinten herum reden, tratschen. Gossip, beide Sprachen, die ich fließend kenne, ein Wort dafür. Beide Sprachen, die ich fließend kenne, kein einziges Wort für positiv hinten herum reden. Man muss die ganze Phrase benutzen, um es zu beschreiben. Und ich denke, es wird so wenig getan. Es wäre schön, man erfindet ein Wort dafür. Dann hätten wir weniger Mühe mit der Ausdrucksweise hier. Paulus redet positiv hinten herum. Da blieb ich hängen, eine längere Zeit, als ich hier las, in 2. Korinther 7. Aber schau mal Vers 13 an. Deswegen sind wir getröstet worden in eurem Trost. Wir haben uns noch viel mehr über die Freude des Titus gefreut, denn sein Geist ist von euch allen erquickt worden. Denn wenn ich euch ihm gegenüber gerühmt habe, bin ich damit nicht zu Schanden geworden, sondern wie wir euch gegenüber stets die Wahrheit gesprochen haben, ist auch unser Rühmen dem Titus gegenüber wahr geworden. Und sein Herz ist jetzt euch noch viel mehr zugetan, da er sich an den Gehorsam von euch allen erinnert, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern aufgenommen habt. Ich freue mich nun, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Nun, ich möchte die Situation etwa so schildern. Hier ist Paulus mit Titus. Und Paulus sagt zu Titus, geh zu den Korinthern. Und wenn du dorthin kommst, wirst du wie ein König behandelt. Und Titus geht tatsächlich zu den Korinthern, wird wie ein König behandelt. Kommt zurück und berichtet es Paulus. Paulus, wie du gesagt hast, haben sie mich behandelt wie ein König. Paulus setzt sich hin und sagt, ich habe Titus gesagt, ihr würdet ihn behandeln wie ein König. Er ist zu euch gegangen, ihr habt ihn behandelt wie ein König. Er kommt zurück und berichtet mir, ihr habt ihn behandelt wie ein König. Was macht Paulus? Positiv hinten herum reden. Das ist nicht Schmeichelei. Schmeichelei ist Sünde. Schmeichelei hat selbst im Vordergrund, nicht das Wohl des anderen. Hier will Paulus ermutigen. Gott ist am Werk in euch, ich habe es Titus gesagt, Titus hat es erfahren, Titus hat es berichtet, ich berichte von dem Bericht Titus an euch. Um noch einmal Rückmeldung zu geben, mach weiter so. Das haute mich um. Und dann der letzte Satz. Oh. Dieser letzte Satz im Kapitel, da blieb ich lange Zeit hängen an dem Satz. Und stellte mir die Frage, dieses habe ich entdeckt, 85. Die Gemeindespaltung war 80. Ich gewann oft ein schwarz-seerisches Blicken durch die Gemeindespaltung. negativ auf Menschen zu schauen. Und oft negativ auf die Familie. Und dann sehe ich diesen Text und frage mich, wann habe ich Nancy das letzte Mal gesagt, Schatz, ich freue mich, dass ich mich in allem auf dich verlassen kann. Wann habe ich meinen Kindern das gesagt? Ich freue mich, dass ich mich in allem auf dich verlassen kann. Wie wirken solche Wörter von einem Vater zum Kind? Gewaltig. Mein Vater war nicht einer, der so oft Dinge mitgeteilt hat. Und ich habe eine Prüfung zweimal nicht bestanden. Ein drittes Mal habe ich die Prüfung gemacht, über eine Zeitspanne von 6 Monaten. Und mein Vater war Postamtleiter. Und jeden Tag frühmorgens bin ich zum Postamt gelaufen. Er hat ein Bündel aufgemacht, immer geguckt, ob ein Brief von Seattle gekommen wäre, nicht gekommen. Und dann kam eine Postkarte. Er hat es gefunden. Er hat es mir ausgehändigt. Ich hab's. Ihr merkt, da war ich 13. Und jetzt mit 67, da kommen noch die Empfindungen hoch. Er händigte mir die Karte. Prüfung bestanden. Mein Vater tritt aus dem Postamtraum in den Foyer, nimmt meine Hand und er sagt, Roger, ich bin sehr stolz über dich. Boah, bis heute noch treibt mich das an, dass mein Vater mir das mitgeteilt hat. Hier ist Paulus. Auf euch, Korinthern, ist Verlass. Ist das nicht gewaltig? Ermutigend. Nun, es gibt es an anderen Stellen im 2. Korintherbrief, aber schlagen wir 2. Thessalonichbrief auf. 2. Thessalonichbrief, Kapitel 1. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken. Wie fühlt sich das? Hier ist Paulus und er dankt für die Thessalonicher. Wir sind es Gott schuldig, Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es sich geziemt. Das ist gegeben, es ist korrekt, dass wir so sind, dass wir so danken. Weil euer Glaube über die Maßen wächst. Gott ist am Werk in euch. Und die Liebe eines jeden Einzelnen von euch zunimmt allen gegenüber. Gott ist mächtig am Werk in euch. Glaube und Liebe sind beide unter euch zu sehen, sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes, wegen eures standhaftigen Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Das sind gewaltige Worte. Paulus hört von der Treue der Thessalonicher in Verfolgung und er rühmt von ihnen. Stellen wir es mal vor, der ist in einer Gemeinde. Du kommst in diese Stadt, du bist Geschäftsmann unterwegs, ihr trifft euch dort im Aldi zu Mittag und beim Einkaufen, du triffst dich dort mit einem Geschäftsmann vom Ort und er sagt, ha, der Paulus ist hier heute in der Stadt. Wir treffen uns heute um 18 Uhr bei Andronikus in der Wohnung. Deine Geschäftstätigkeit nimmt dich gefangen bis 20 Uhr, aber ist ja kein Problem. Die Predigt ist erst im Anlauf mit 20 Uhr und du kommst etwas später. Du kommst rein, da ist kein Platz im Wohnzimmer, da ist kein Platz in den Gängen, da ist kein Platz im Schlafzimmer. Du findest einen Platz in der Küche. Du kommst durch die Hintertür in die Küche und setzt dich auf den letzten Platz hin. Paulus ist voll mitten in der Predigt und du sitzt da. Er beginnt zu verkündigen und er erzählt von Verfolgung. Er sagt, Geschwister, jetzt möchte ich euch etwas sagen von Geschwistern im Glauben, die treu sind in Verfolgung. Er beginnt von deiner Gemeinde in Thessalonike zu erzählen. Er erzählt von Leuten, die du kennst. Und so waren sie standhaft. Die Verfolgung nahm überhand und sie blieben fest. Was für treue Leute sind das? Das ist ja deine Gemeinde. boah, dein Herz sprudelt vor Freude. Gegen Mitternacht kommt die Predigt zu Ende. Alles steht auf und du quengelst dich ja durch die Menge und kommst zu Paulus. Du umarmst ihn. Paulus, du hast über meine Gemeinde gesprochen. Preis den Herrn. Was Gott tut in der Gemeinde, das hat mich total ermutigt. Dankeschön. Danke für die Ermutigung. Drehen wir die Münze um. Paulus hätte deine Gemeinde in Thessalonich genommen als Illustration für Gemeindeprobleme. Er hätte einige erzählt. Gegen Mitternacht beendet er seine Rede. Nun, wenn du ein schüchterner Typ bist, während des Schlussgebets kriegst du wahrscheinlich heimlich still und leise aus der Hintertür und hoffst, dass niemand dich gemerkt hat als dort von Thessalonich. Wenn du ein aggressiverer Typ bist, du gehst wahrscheinlich mit geballter Faust ins Wohnzimmer und suchst diesen Paulus, um ihm eine zu kleben. Paulus hat natürlich korrektiv gesprochen, aber wir haben es eben vorhin gelesen in Apostelgeschichte 20,31, jeden Einzelnen unter Tränen. Von Angesicht zu Angesicht hat er Korrektur und Rüge und Ermahnung und auch dort Ermutigung gegeben. Aber wo er nur konnte, gab er Ermutigung weiter. Ich habe viele andere Bibelstellen. Ich gebe vielleicht die Liste an euch. Da könnt ihr, das tue ich noch dazu auf dem Stick. Ich habe einen Stick zurückbekommen. Ich werde es nochmals drauf tun. Ich habe mich gefragt, war Paulus so am Anfang? Wenn man ein bisschen Nebentritt machte, Paulus sagte, falsch! Er war ein Eiferer für das Richtige. Wie hat er wohl das gelernt? Und dann erinnerte ich mich an Apostelgeschichte 9. Schlagen wir Apostelgeschichte 9 auf. Hier ist es, Paulus kommt zum Glauben, geht für 3 Jahre nach Arabien. Galater 1 sagt das und 2. Kommt nach Damaskus zurück, danke. Kommt nach Damaskus zurück, predigt feurig, wird abgeseilt und ist unterwegs jetzt nach Jerusalem. Du bist von Jerusalem. Man hat gesagt, Paulus sei wiedergeboren. Pah, Quatsch. Gibt es nicht. Sowas kann nicht geschehen. Er ist hier sogar unterwegs zu uns. Ha, das glaube ich nicht. Und er kommt an. Und die Stimmung ist absolut blockierend Paulus gegenüber. Vers 26, Kapitel 9. Als nun Saulus nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Weil sie nicht glaubten, Gott könnte sowas in ihm tun. Barnabas aber, sind das nicht 2 wunderbare Wörter? Barnabas aber, durch diese 2 Wörter können wir sagen, haben wir alle Bücher des Paulus im Neuen Testament. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen und dass diese zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen Jesu verkündigt habe. Ich stelle mir das so vor, hier ist Barnabas, da ist Paulus und er hält ihm am Ärmel und sagt, Geschwister, Brüder, das ist ein Echter. Er ist wiedergeboren, er ist einer von uns. Das Vertrauen, das Barnabas genoss von der Gemeinde, hat er weitergegeben an Paulus. Und ich denke, Paulus hat dabei etwas Gewaltiges gelernt. Meine Worte, meine Beschreibung von dem, was Paulus machte bei der Gemeinde in Jerusalem war, er hat die Gemeinde in Jerusalem vergewaltigt. Und der Herr der Gemeinde kommt zu ihm im Gefängnis und rettet ihn, holt ihn wieder raus. Und wenn er wieder heimkommt, der Herr der Gemeinde, der Ehemann der Gemeinde, sagt zu Paulus: Ich habe Dienst für dich in meinem Haus mit meiner Braut. Ich denke, Paulus kam nie aus dem Gedanken, überwältigt zu sein von der Gnade, dass er hier die rechte Hand der Gemeinschaft entgegengestreckt bekam von den Geschwistern in Jerusalem. Von Leuten, deren Familien er vielleicht geschädigt und getötet hat. Und jetzt wird er umarmt von der Gemeinde in Jerusalem. Und ich denke, Paulus sagte sich: Das kann ich auch tun. Was ich von Barnabas gelernt habe, das kann ich ab jetzt tun. Ich freue mich über das Werk Gottes, wo ich es auch immer finde. Die Schweizer Berge, die hat Gott gemacht. Ich habe diese Tage einem Schweizer gesagt: Wisst ihr, woher die Schweizer Berge kommen? Schweizer sind sehr wohlhabend, nicht wahr? Sie kauften sich immer wieder Grundstücke und wussten nicht, wohin damit, und sie haben sie aufgestapelt. Ich stehe am Ufer vom Ozean und sage: Mein Gott hat das getan. Ich schaue Grand Canyon an und sage: Mein Gott hat das getan. Ich schaue die Entbindung von einem Kind an und sage: Mein Gott hat das getan. Und ich schaue euch an und sage: Mein Gott hat das getan. Überall, wo ich Gottes Werk finde, kann ich mich darüber freuen. Das ist hier nichts Amerikanisches. Das hat mit Positivismus nichts zu tun. Das hat mit Gottvertrauen zu tun. Gott hat das gute Werk angefangen. Und das Begonnene wird er nicht irgendwo als Stückwerk liegen lassen. Er wird es vervollständigen. Geschwister, das darf uns Mut machen. Er hat seine Gemeinde in Europa begonnen. Sein Werk in euch begonnen. Und dieses Werk wird er auf jeden Fall 1000%ig vervollständigen. Halleluja! Er wird es tun in unseren Kindern. Ich habe mit manchen gesprochen diese Tage, deren Kinder Abwege gehen. Wir beten für sie. Ring im Gebet für die Kinder und die Enkelkinder. Und für solche, die einmal bekannt haben, den Weg mit Jesus zu gehen und heute straucheln, beten wir für sie. Herr, hole sie zurück. Mein eigener leiblicher Bruder war 15 Jahre so tief in der Sünde, ich möchte gar nicht einmal wissen, was er in den Jahren tat. Und wir rangen ständig im Gebet für ihn. Der Herr ruinierte ihn finanziell, um ihn zurückzubringen. Preist den Herrn für den finanziellen Ruin. Ich bin dankbar dafür. Er auch. Geschwister, das hat massive Auswirkungen in der Ehe, in der Kindererziehung und in der Leiterschaft. Und wenn ich Menschen gegenüberstehe, mein erster Gedanke ist, wenn sie noch nicht Christen sind, hoffentlich bald werden sie Christen. Und wenn sie Christen sind, weiß ich, der Geist Gottes hat etwas begonnen, was er vollenden wird. Und in ihnen wohnt der Geist Gottes und er ist ein Teamarbeiter in ihnen und wir können zusammenarbeiten, um ihnen zu helfen, vorwärts zu kommen. Und wenn sie jung sind, es waren ein paar Babys hier, ich saß am Frühstückstisch mit ein paar Babys. Wisst ihr, die Babys machen noch die Hose voll. Das ist nicht unbedingt bequem. Geistliche Babys machen das Gleiche. Aber sie wachsen zu seinem Ziel. Preist den Herrn. Diese Leiterschaftseinstellung änderte mich total, prägt mich nicht von amerikanischem Positivismus, das ist krank. Amerikanischer Positivismus übersieht alles und will alles übertünchen. Das ist nicht das, was hier passiert. Es ist zu gucken, wo ist Gott am Werk und wo ist eine Flamme und ein bisschen mehr Feuer dazugeben. Hilf her, dass es noch mehr geschieht. Gib Worte der Ermutigung, gib einen Stups. Irgendwo ankommen, um jemanden zu Jesus zu stupsen, dass es weitergeht, vorwärts geht, aufwärts geht. Dabei haben wir totale Entlastung, denn was er tut, ist ja seine Sache. Wir sind Handlanger in diesem Dienst. Ermutigungen, inspirierende, die Einfluss nehmen auf Leute in positiver Weise. Möge der Herr uns helfen, das auszuleben. Darf ich bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Vater im Himmel, die Sache der Leiterschaft betrifft uns alle. Alle von uns sind Leiter. Die Männer und die Frauen. Wir haben Einfluss auf andere, ob in der Gemeinde, ob in der Familie, wo auch immer. Und du willst, dass wir diesen positiven, inspirierenden Einfluss ausüben. Aber nicht aus menschlichen Methoden, nicht durch Schmeichelei, sondern Herr, aus wahrhaftigem Herzen halten wir Ausschau nach deinem Werk. Und wo wir es hören, dass wir es dem anderen melden. Es ist wunderbar zu sehen, wie Gott in dir wirkt. Herr, hilf, dass wir Ausschau halten und es auch anderen sagen, dir zur Ehre. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen.
Bevor ihr euch setzt, ich habe etwas vergessen. Mein Vater in meiner Jugend hat etwas getan einmal und er brachte ein großes Stück Papier in die Sonntagsschule. Es war viel größer, 2-3 Meter lang und 3/4 Meter breit, hielt es hoch und hat uns gefragt, was seht ihr? Und einer von uns schlauen Jungs in der hintersten Reihe sagte, wir sehen einen schwarzen Punkt. Mein Vater fragte, sieht niemand das weiße Blatt? Wir tendieren alle, uns zu fixieren auf den schwarzen Punkt in anderen. Aber das weiße Blatt vom Wirken Gottes im anderen tendieren wir zu übersehen. Es ist ein menschlicher Hang von uns allen. Meine Bitte ist, dass wir uns konzentrieren auf das weiße Blatt. Dankeschön.